Guten Morgen auch von mir.
Ich freue mich, dass wir in Gottes heiliges Wort schauen dürfen und heute Morgen ihm hoffentlich darin begegnen dürfen. Und wir kennen vermutlich alle den Satz, lass uns über Gott und die Welt reden. Ja, ist im allgemeinen Sprachgebrauch sowas, wo wir mit Aussagen, also wir wollen jetzt nicht über irgendwas Bestimmtes reden, sondern so ganz allgemein, was uns gerade so in den Sinn kommt. Und in den meisten Fällen, wenn Menschen das sagen, dann reden sie auch über alles Mögliche, aber am wenigsten über Gott. Aber wie ist das eigentlich, wenn wir mit Menschen über Gott reden? Denk mal kurz über deine Erfahrungswerte nach, wenn du mit Menschen, die keine Christen sind, über Gott redest. Also mit wem kannst du gut über Gott reden und mit wem ist es eher schwierig? Findest du tendenziell leicht den Einstieg, mit Menschen über Gott zu reden oder eher nicht? Und bis zu welchem Punkt ist es gar kein Problem, mit Menschen über Gott zu reden und ab welchem Punkt verschließen sich Menschen? Wo ist die Schmerzgrenze, wo Leute sagen, nee, also bis dahin und nicht weiter? Ich glaube, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, in unserem Umfeld vielleicht auch gibt, die gar nicht so die großen Probleme damit haben, wenn es darum geht, über Gott zu reden. Solange wir davon ausgehen, das ist ein lieber alter Opi, der irgendwo im Himmel und der greift auch mal ein, wenn es irgendwo kritisch wird oder der hat auch ein offenes Ohr, wenn das Leben mal nicht so rosig läuft. Solange wir so denken und die Leute in diesem Glauben lassen, ist alles okay. Auch wenn man zum Beispiel mit Muslimen über Gott redet, ist es auch so, dass es eigentlich sehr leicht ist. Ja, also wenn du davon ausgehst, sie nennen ihn halt Allah und wir nennen ihn halt Gott einfach, ist das alles gar kein Problem. Dann können wir das so stehen lassen. Ganz anders sieht das allerdings aus, wenn der Name Jesus fällt. Und noch weiter, wenn wir darüber sprechen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und bei Muslimen ist die Schmerzgrenze da ganz schnell erreicht, wenn ihr mal mit Muslimen darüber gesprochen habt. Aber auch bei unseren Volksgenossen, glaube ich, ist es so, dass wenn um die Person Jesu geht, dass du viel mehr auf Granit und auf Ablehnung stößt. Und erst recht, wenn du davon anfängst, dass Jesus eine wahnsinnig entscheidende Bedeutung für ihr Leben haben soll und wenn es darum geht, dass er entscheidend für ihr Leben ist. Ich glaube also, über Gott reden, das ist ganz okay für viele Leute, aber an Jesus scheiden sich die Geister. Und das ist unser Thema von heute Morgen. Alfred hat es eben schon gesagt, an Jesus scheiden sich die Geister. Und wir machen weiter in Johannes 7, Vers 37 bis Kapitel 8, Vers 1. Das ist unser Predigttext von heute Morgen. Und bevor wir diesen Text lesen, will ich gerne nochmal auf den Zusammenhang kurz eingehen, damit wir wissen, wo wir anknüpfen. Wir sind immer noch gedanklich mitten in Jerusalem im Tempel auf dem Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest ist ab Johannes 7, Vers 1 berichtet worden. Das Fest an sich dauerte 7 Tage und es war zum einen ein Erntedankfest, zum anderen war es das Fest, wo Gott ganz bewusst wollte, dass die Israeliten sich daran erinnern, dass er sie bewahrt hat und versorgt hat, als sie auf der Wüstenwanderung waren, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und am Anfang von Kapitel 7 in Johannes 7 haben wir davon gelesen, dass Jesus zunächst nicht mit auf das Fest gegangen ist mit seinen Brüdern und dass er dann alleine im Verborgenen aber zu diesem Fest gegangen ist. Und dann ab der Mitte des Festes tritt Jesus öffentlich auf und lehrt im Tempel. Und das schaffte bei vielen seiner Zuhörer, die das so hörten, Verunsicherung darüber, wer dieser Jesus wirklich war und wo er eigentlich herkam. Da heißt es zum einen, viele Menschen glaubten an Jesus und viele glaubten tatsächlich an ihn als den verheißenen Messias, aber andere und insbesondere die geistlichen Führer der damaligen Zeit, die wiederum nicht, die lehnten ihn konsequent ab. Und so herrschte eine große Zwiegespaltenheit in dem Volk der Juden und es gab ganz geteilte Meinungen über Jesus. Und die spitzten sich immer weiter zu Richtung Ende des Festes. Und desto näher das Ende rückte, desto intensiver hatte man den Eindruck, war das der Fall. Und genau da setzt unser Predigttext von heute Morgen an. Und ich lese Johannes 7, Abvers 37. Und ihr könnt gerne hier vorne mitlesen oder auch in euren eigenen Bibeln. Johannes 7, Abvers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid denn auch ihr verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus, Jesus aber ging nach dem Ölberg. An Jesus scheiden sich die Geister. Das ist unser Thema von heute Morgen und wir wollen uns das anhand von drei Punkten, die damit verbunden sind, in diesem Text näher anschauen. Und der erste Punkt heute Morgen, der lautet: Jesus schenkt Leben. Und es geht um Vers 37 bis 39. Das ist so unser ausführlichster Punkt heute Morgen. Gleich in Vers 37 lesen wir davon, dass es der letzte große Tag des Festes war. Und wir könnten sagen, das ist wie so eine Art Höhepunkt des Festes gewesen. Ja, während Jesus zu Beginn von diesem Fest erstmal nicht mit nach Jerusalem hinaufgegangen ist, sondern er zu seinen Brüdern dann in Johannes 7, Vers 6 und Vers 8 Dinge gesagt hat, wie: Meine Zeit ist noch nicht da oder meine Zeit ist noch nicht erfüllt, heißt es jetzt hier in Vers 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief, und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Jesus tritt also am Abschluss dieses Festes nochmal sehr deutlich in Erscheinung und er ruft einen jeden und lädt einen jeden ein, zu ihm zu kommen. Und nun verwendet er hier das Bild von Wasser. Und dabei knüpft er unmittelbar an jüdische Rituale an, die seit einigen Jahrhunderten auf dem Laubhüttenfest gängig waren. Und diese Rituale sahen folgendermaßen aus. Also während der 7 Tage des Laubhüttenfestes gab es täglich eine Zeremonie, dass ein Priester mit einem goldenen Krug, beziehungsweise mehrere Priester, mit einem goldenen Krug zum Teich Siloa hinabgegangen sind und diesen Krug mit Wasser gefüllt haben. Es gibt Ausleger, die davon ausgehen, dass es Priester mit mehreren Kannen und Krügen waren, aber es war auf jeden Fall mindestens ein Krug. Und dann hatte der Priester diesen Krug und sie waren unterwegs zusammen und kehrten dann wieder zurück zum Tempel und kamen beim sogenannten Wassertor an, durch das sie dann in den Tempel hineingegangen sind. Und als sie an diesem Wassertor ankamen, da wurden 3 Trompeten geblasen und die Menschen, die dort dann anwesend waren, die trugen Jesaja 12, Vers 3 vor. Und in Jesaja 12, Vers 3 heißt es: Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. So sind also die Priester dann da angekommen und wenn sie dann am Tempel angekommen waren und in den Tempel hineingegangen sind mit diesen Wassergefäßen, dann sind sie vor den Leuten, die da waren, einmal um den Altar gelaufen und während sie das getan haben, hat der ganze Tempelchor die Psalmen 113 bis 118 gesungen. Und dann anschließend sind sie zum Altar hin und haben das Wasser da ausgegossen und haben es Gott dargebracht. Laut Arnold Fruchtenbaum, ist jemand, der sich sehr gut in der jüdischen Kultur auskennt, war es nun so, dass am letzten Tag des Festes, und da sind wir gerade hier, dass am letzten Tag des Festes diese Priester nicht nur einmal um den Altar gezogen sind, sondern 7-mal um diesen Altar gezogen sind. Und sie selbst haben unablässig dabei Psalm 118, Vers 25 immer wieder gesungen. Und in Psalm 118, Vers 25 heißt es: Ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Und weiter sagt Arnold Fruchtenbaum, dass ganz besonders an diesem letzten Tag des Festes das Wasser besonders betont wurde. Die pharisäisch-rabbinische Interpretation dieser ganzen Zeremonie, die war wohl, dass in den letzten Tagen der Heilige Geist auf Israel ausgegossen werden sollte, wie das immer wieder vom Alten Testament von Propheten angekündigt wurde. Das bedeutet also, die Pharisäer selbst, die haben mit diesem ganzen Ritual verbunden, dass der Heilige Geist irgendwie wirken wird, ja, und dass das damit in Verbindung gebracht wird, dass er eines Tages auf das Volk Israel kommt. Man könnte also sagen, sie hatten eine Hoffnung, dass der Heilige Geist eines Tages über das Volk ausgegossen wird. Und sie bringen diese Hoffnung mit diesem Ritual zum Ausdruck, diese Hoffnung auf etwas noch Ausstehendes, auf etwas Zukünftiges. Und mitten in diese Zeremonie hinein und in diese Vorstellung hinein, die damals da war, sagt Jesus dann diese Worte: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und damit macht Jesus deutlich, dass er die Erfüllung dieser Sehnsucht und dieser Hoffnung ist. Ja? Jesus selbst ist die Quelle des Heils aus Jesaja 12, Vers 3. Und er ist die Antwort auf diesen Ruf nach Hilfe aus Psalm 118, Vers 25. Jesus selbst gibt seinen Heiligen Geist jedem, der glaubt. Jesus sagt hier, wenn jemand dürstet. Und wenn er das hier sagt, dann meint er damit natürlich nicht den natürlichen Durst nach Flüssigkeit, sondern er meint damit den Durst der Seele. Und ich will an dieser Stelle mal Martin Luther zitieren, der in seinem Johanneskommentar Folgendes dazu geschrieben hat. Er schreibt: Der Durst ist ein Durst der Seele und ein geistlicher Durst. Das heißt, ein herzliches Verlangen, ein betrübtes, elendes, erschrecktes, geplagtes Gewissen, ein verzagtes, erschrockenes Herz, das gerne wissen wollte, wie es mit Gott dran wäre. Luther beschreibt hier eine geplagte, unruhige, aufgescheuchte Seele. Ein Mensch, der keinen Frieden mit Gott hat in seiner Seele, sondern ein Mensch, der weiß, dass er dem Zorn und dem Gericht und letztendlich dem ewigen geistlichen Tod ausgeliefert ist. Und das drücken diese Begriffe hier so gut aus. Betrübt, elend, erschreckt, geplagt, verzagt, erschrocken. Ein Mensch, der gerne wissen würde, wie er mit Gott dran ist. Eine starke Aussage, finde ich. Anders ausgedrückt, ein Mensch, der nach Erlösung lechzt. Ein Mensch, der weiß, dass es nicht gut um ihn steht. Eine ausgetrocknete Seele, die sich ihrer Schuld vor Gott bewusst ist und die sich nach Vergebung und nach neuem Leben sehnt. Und vielleicht gibt es heute Morgen Menschen unter uns, die hier sind oder die zuschauen, die sich in dieser Beschreibung wiederfinden. Die wissen, ja, ich erkenne mich als schuldig vor Gott. Du weißt, dass du gegen Gott gesündigt hast, du weißt, dass du Rettung brauchst und du weißt, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Und wenn es dir so geht, dann nimm diese Einladung von Jesus heute Morgen ernst, wenn er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Es ist, in diesem Bild gesprochen, sind es drei Dinge eigentlich, die entscheidend sind, um den ewigen Durst der Seele gestillt zu bekommen. Und wir könnten das so ausdrücken. Das Erste, was hier deutlich wird, ist, wenn jemand dürstet. Und übertragen könnten wir sagen, erkenne deine Bedürftigkeit. Ja, wie einer, der Durst hat. Erkenne und bekenne dich als sündiger Mensch vor Gott. Erkenne die Notwendigkeit, dass du Vergebung deiner Sünden brauchst und dass du Umkehr zu ihm hin brauchst. Erkenne, dass du bisher deinen Weg ohne Gott gelebt hast, dass du ohne ihn gegangen bist und einfach nach deinem selbstbestimmten Leben, nach deinem Plan, nach deinem Willen gelebt hast, aber bekenne auch, dass es so nicht weitergehen soll. Ja, wenn jemand dürstet, wenn jemand seine Not erkennt. Ein zweites, so komme er zu mir, sagt Jesus. Den, der sich als bedürftig und als schuldig vor Gott erkennt, der ist eingeladen, zu Jesus zu kommen und der ist eingeladen, ihm seine Sünden ehrlich zu bekennen und Vergebung zu bekommen. Der ist eingeladen, zum Kreuz Jesu zu kommen, wo Jesus selbst für deine Sünde gestorben ist, wo er selbst die Strafe und den Zorn Gottes getragen hat. Und nur dadurch, dass Jesus für unsere Sünden dort gestorben ist, nur dadurch kann ich Sünde wirklich loswerden, nur dadurch kann ich Schuld wirklich loswerden. So komme er zu mir, ein zweiter Schritt. Und der dritte, was Jesus hier sagt, ist: und trinke. Es bringt mir ja nichts, wenn ich Durst habe, dann zum Wasserhahn gehe und dann aber davor stehen bleibe und nicht trinke. Ja, und genauso wenig bringt es auch uns nichts, wenn wir zwar wissen, dass wir schuldig sind vor Gott und wenn wir wissen, dass eigentlich Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, aber wenn ich ihn nicht wirklich aufnehme. Vielmehr muss ich mich im Gebet an ihn wenden, muss ihm tatsächlich meine Sünden bekennen, das aussprechen, ihn um Vergebung bitten dafür, dass ich ohne ihn gelebt habe und ihn um Vergebung bitten dafür, dass er nicht der Herr meines Lebens war und ihm gleichzeitig sagen, dass das so weit nicht weitergehen soll, sondern dass er Herr meines Lebens werden soll. Ich nehme im Glauben an ihn ganz persönlich in Anspruch, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er dort als der sündlose Sohn Gottes vollumfänglich alles bezahlt hat, was mich hätte treffen müssen. Und so übergebe ich ihm mein Leben. Und ich will fragen, heute Morgen, bist du schon zu Jesus gekommen und hast du ihm schon dein Leben übergeben?
Weißt du um Vergebung und um Umkehr? Oder anders ausgedrückt, hast du in deiner Seele Frieden mit Gott? Wenn das noch nicht der Fall ist, dann wende dich heute an Jesus und dann nimm diese Einladung an. Komm und trinke. Jesus hat in Johannes 4, Vers 14 bereits eine wunderbare Zusage gemacht für jeden, der ihn aufnimmt. Da hieß es in Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also wer an Jesus glaubt, wer sich ihm anvertraut, der darf gewiss sein, dass er ewiges Leben hat. Das heißt, du kannst wissen, wie du mit Gott dran bist. Du kannst wissen, wie er zu dir steht. Ja, der Durst der Seele nach ewigem Leben, der wird in Jesus Christus für immer gestillt. Aber Jesus ist nicht nur die alles entscheidende Quelle für ewiges Leben, sondern auch für unser Leben im Hier und Heute. Und Jesus sagt weiter in Johannes 7, Vers 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ist eine komische Formulierung für uns, wenn wir das hier so lesen. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt können wir nicht als Gläubige anfangen und sagen, okay, jetzt gucke ich mal, ob aus allen Körperöffnungen irgendwo Wasser rauskommt. Und es soll auch nicht sagen, Gläubige schwitzen mehr oder irgendwie sowas. Ja? Das ist nicht gemeint. Sondern das Wort für Leib an dieser Stelle, das könnte man wörtlicher übersetzen oder wiedergeben mit Bauch eigentlich. Und es meint vielmehr einfach das allgemein Innere eines Menschen. Also das Innere, das meine Perspektive auf das Leben bestimmt. Was auch meinen Gemütszustand maßgeblich dominiert und was auch meine Art, mit anderen Menschen umzugehen, ganz besonders bestimmt. Jesus fügt hier noch ein, wie die Schrift gesagt hat. Und damit schafft er einen Rückbezug ins Alte Testament. Und nun gibt es keine Stelle im Alten Testament, zumindest kenne ich sie nicht oder habe sie nicht gefunden, die exakt diese Formulierung verwendet, die Jesus hier verwendet. Aber es gibt verschiedene Stellen im Alten Testament, die dieses Bild von Wasser immer wieder aufgreifen. Zum Beispiel lesen wir vom zukünftigen Tempel, der eines Tages wieder stehen wird, in Hesekiel 47, Vers 1, dass von dort aus Wasser fließen wird. Oder in Sacharja 14, Vers 8, dass lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen wird. Das sind Dinge, die noch ausstehen. Und so sehen wir immer wieder auch dass dieses Bild von Wasser im Alten Testament. Und eine Stelle, die Jesus und auch die Juden möglicherweise hier vor Augen gehabt haben könnten, war Jesaja 58, Vers 11. Und in Jesaja 58, Vers 11 heißt es, und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. An dieser Stelle hier ans Volk Israel gerichtet, aber wir dürfen das, glaube ich, auch weiter im weiteren Sinne übertragen auf uns, die wir glauben. Jesus sagt ja, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dabei ist wichtig hier an dieser Stelle, dass hier nicht steht, dass es keine Dürre und keine Gebrechen im Leben von uns Gläubigen mehr geben wird. Vielmehr heißt es ja hier, er, Gott, wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und nun kennen wir vermutlich alle Zeiten, in denen wir uns nicht gerade fühlen wie ein bewässerter Garten, sondern wo wir uns eher fühlen wie eine verdorrte Wiese mit verdorrten Blumen. Und wir haben das in den letzten Wochen, glaube ich, durch wenig Regen ganz gut vor Augen gehabt. Und so fühlen wir uns oft, ja. Und wenn wir uns so fühlen, erinnert uns das an eine Tatsache, die da lautet, ich bin nicht selbst die Quelle, sondern meine Seele hat es immer wieder nötig, zur wahren Quelle zu gehen. Und die wahre Quelle ist Gott selbst. Nur bei ihm bekommen wir für unsere Seele neue Erfrischung. Nur durch sein Wort bekommen wir neue Perspektive und bekommen wir lebendige Hoffnung. Und ich bin mir sicher, bei der Anzahl von Leuten, die heute Morgen hier ist, dass es Menschen geben wird bei uns, die entmutigt sind und die sich in ihrer Seele so fühlen, als wäre sie ausgetrocknet. Und wenn es dir so geht, dann gilt dir dieser Ruf von Jesus auch heute Morgen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wenn es dir so geht, dass du eine ausgetrocknete Seele bist, dann lade ich dich ein, in der kommenden Woche mal Psalm 42 und Psalm 63 dir vorzunehmen Und genauer diese beiden Psalmen dir mal anzuschauen und vielleicht zu eigen zu machen, weil da Menschen beschrieben sind, die genau dieses Dürsten ihrer Seele beschreiben und kennen. Jeder von uns braucht immer wieder diese Erfrischung, diese Erquickung, diese Ermutigung von der wahren Quelle allen Lebens, von unserem Herrn. Und er will sie uns tatsächlich gerne geben. Und Jesus sagt uns, wodurch diese Ströme des lebendigen Wassers aus unserem Innern fließen werden. Und zwar durch den Geist, der in uns Gläubigen wohnt. Damals, zu der Zeit, als diese Szene stattgefunden hat, war der Geist ja noch nicht auf die Gläubigen gekommen und der Geist Gottes wohnte auch noch nicht in den Gläubigen, sondern, wie es hier heißt, das geschah erst, nachdem Jesus verherrlicht worden war. Das heißt, nachdem er gestorben, begraben, auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2 davon, dass der Heilige Geist an Pfingsten auf die Gläubigen herabkam und seitdem wohnt der Geist in jedem wahren Gläubigen. Und Jesus hat das seinen Jüngern auch angekündigt, im Johannesevangelium später noch, in Johannes 16, Vers 7 zum Beispiel, hat er ihnen gesagt, dass der Heilige Geist kommen wird, wenn er weg ist. Und er nennt den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 7 den Beistand. Und im Griechischen steht da das Wort Parakletos. Und das bedeutet so viel wie Beistand oder Tröster oder Helfer oder Mittler oder Fürsprecher oder Ermutiger. Noch vieles weitere, ist ein ganz breites Wort. Und so ist es der Geist Gottes letztendlich, der dich und mich immer wieder ermutigt, der uns tröstet, der uns aufhilft, der uns erquickt, der uns beisteht. Und das tut er vor allem durch Gottes Wort, das er selbst eingegeben hat. Und das tut er auch manchmal durch unsere Glaubensgeschwister. Und das ist eine weitere Perspektive, die Jesus hier in Vers 38 noch mit einfließen lässt. Und zwar nicht nur du selbst wirst immer wieder vom Geist Gottes erfrischt, wenn du dich an Gott wendest, sondern du selbst kannst durch den Geist Gottes auch zum Segen für andere werden. Ja, wenn deine Seele im Herrn gestärkt ist, dann kannst du auch anderen dienen. Dann kannst auch du sie ermutigen, dann kannst auch du sie trösten, dann kannst du ihnen beistehen, kannst du sie aufbauen und du kannst sie zur Quelle allen Lebens hinleiten. Und so strömt lebendiges Wasser von Gott durch dich zu anderen. Ja, und das ist das, was Jesus hier auch deutlich macht. Und wichtig ist dabei aber festzuhalten, du bist nicht die Quelle, sondern du bist der Kanal des Segens. Ja, Gott selbst ist die Quelle allen Lebens und allen Segens, aber du sollst ein Kanal des Segens für dein Umfeld sein. Du bist aufgefordert und darfst andere zu dieser Quelle hinleiten und vielleicht so manche Seele, die bisher noch gar kein geistliches Leben hat, Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, sie darfst du erquicken, du darfst sie zu dieser Quelle hinführen und manchmal auch Glaubensgeschwister, die du durch Gebet, durch Gottes Wort, durch Ermutigung, durch Interesse einfach aufbaust. Ja, du sollst ein Kanal des Segens für andere sein und kein Stausee des Segens. Ja, das ist ganz oft das, was wir haben. Wir stauen, wir parken den Segen für uns, wir halten da auch gerne irgendwie dran fest, aber wir sollen den Segen, den wir empfangen, kanalisieren zu anderen Menschen. Und ich will uns fragen an dieser Stelle mal, dich fragen an dieser Stelle, bist du momentan ein Kanal des Segens? Oder bist du vielmehr dieser Stausee des Segens? Und was würden Menschen in deinem Umfeld vielleicht im Moment sagen, inwieweit bist du segensreich für sie oder inwieweit ist da eher eine Segensarmut? Jesus schenkt Leben für dich und er will es auch durch dich für viele andere schenken. Und die Juden damals, die warteten einerseits auf diese Erfüllung ihrer Sehnsucht, dass der Heilige Geist über Israel ausgegossen wird, aber sie verachteten den alles entscheidenden Kanal, durch den Gott das eigentlich tun wollte, nämlich Jesus Christus. Den lehnten sie ab. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt heute Morgen. Der heißt, Jesus erfordert Positionierung. Vers 40 bis 44. Jesus hatte seine Worte gerade beendet und die Reaktionen im Volk, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Wir lesen ab Vers 40. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Uns begegnen an dieser Stelle drei unterschiedliche Reaktionen, die eigentlich exemplarisch stehen für drei Typen unserer Zeit, wenn es darum geht, sich Jesus gegenüber zu positionieren. Der erste Typ, den wir hier sehen, sind die Glaubenden. Vers 40 und Vers 41, die erste Hälfte. Und wir haben in Johannes 7, Vers 31 schon gesehen, dass es dort hieß, viele aber vollen Erfolgsmenge glaubten an Jesus. Und nun begegnen uns hier in Vers 40 einige, die von Jesu Worten angerührt waren und die dann sagten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Und sie meinten den Propheten, den Gott damals durch Mose in 5. Mose 18 angekündigt hatte. Wir hatten das schon in der Predigtreihe an anderer Stelle. Und Jesus war tatsächlich dieser Prophet aus 5. Mose 18, den Gott angekündigt hat. Und in 5. Mose 18, könnt ihr zu Hause für euch mal nachlesen, da wird deutlich, dass jeden, der sich falsch zu Jesus positionierte und nicht an ihn glaubte und nicht auf ihn hörte, dass der ein großes Problem hatte. Ihm wurde das zum Verhängnis, weil Gott Rechenschaft von ihm gefordert hat. Aber hier erkannte manch einer, dass Jesus dieser angekündigte Prophet war, was hingegen vielen von diesen Leuten scheinbar nicht so richtig klar gewesen zu sein schien, war, dass der Prophet aus 5. Mose 18 und der Messias die gleiche Person waren. Und so kamen andere und sagten, dieser ist der Christus. Also der Messias, der Gesalbte, den Gott eines Tages als Retter zu ihnen senden würde. Und so waren es durchaus einige, die an Jesus glaubten und die sich in völlig richtiger Art und Weise zu Jesus positionierten, nach allem, was sie gesehen und gehört haben bisher. Eine zweite Gruppe begegnet uns dann in Vers 41 der zweiten Hälfte und Vers 42. Und ich nenne diese zweite Gruppe die Skeptiker. Die hören jetzt also, dass da einige sagen, Jesus ist der Christus, aber da passt etwas nicht zusammen für sie. Und sie sagen das mit folgenden Worten. Vers 41, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa, hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Und sie haben zunächst mal vollkommen recht. Ja, das Alte Testament, Micha 5, Vers 1 zum Beispiel, sagt deutlich, dass der Herrscher Israels aus Bethlehem kommen wird, geboren wird. Wenn sie heute Morgen hier wären, würden wir sie loben für ihr gutes Bibelwissen, aber wir würden da nicht stehen bleiben bei diesem Lob. Weil sie haben zwar scheinbar das Alte Testament aufmerksam gelesen, aber sie haben sich nicht die Mühe gemacht, die eigentliche Faktenlage rund um die Person Jesu zu checken. Sie dachten, dass Jesus in Galiläa geboren sei. Ja, aber die Tatsache war ja, wir wissen das aus der Bibel, dass Jesus in Bethlehem geboren ist und dass er nur später dann in seine Heimatstadt, in die Heimatstadt von Maria und Josef gekommen ist und dort in Nazareth aufgewachsen ist. Das heißt also unterm Strich, sie haben einfach schlecht recherchiert. Und das sollte auch manchen Skeptikern unserer Zeit eine Lehre sein, glaube ich. Immer wieder hören wir ja von Menschen in unserem Umfeld, in unserer Zeit, dass sie Dinge sagen wie, die Bibel ist voller Widersprüche. Oder mit so einem grausamen Gott, der nur Gericht übt, will ich nichts zu tun haben. Oder diese ganze Geschichte von Jesus und seinen Wundern und seiner Auferstehung und so, das ist erstunken und erlogen. Bis hin zu, der christliche Glaube ist wissenschaftlich absolut nicht haltbar. Ja, solche Dinge hören wir, aber wer so denkt, der sollte erstmal gründlich die Faktenlage prüfen, bevor er häufig in seiner Unaufrichtigkeit und auch mit gefährlichem Halbwissen zu so absoluten Aussagen kommt. Und vielleicht hört sogar heute Morgen der ein oder andere Skeptiker zu. Du weißt, du bist da irgendwie in diesem Denken so unterwegs, will dir Mut machen, deine Positionierung nochmal zu überdenken. Vielleicht kennen wir auch Leute aus unserem Umfeld, die dir immer wieder selbstbewusst entgegentreten und dir ihre ganze Skepsis äußern, aber meistens die Bibel selbst noch nie gelesen haben. Und wenn du solche Leute kennst, dann mach ihnen Mut, wirklich selbst mal in der Bibel zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen und durchaus auch die außerbiblischen Quellen rund um den christlichen Glauben mal näher zu betrachten. Weil es gibt durchaus auf eine ganze Reihe von Fragen und Argumenten, die uns immer so entgegengeschleudert werden, gibt es gute Antworten. Und wenn ein Skeptiker zum Glauben kommt, dann ist er bei weitem nicht der Erste, sondern es gibt viele Menschen, die angefangen haben, sich intensiver zu beschäftigen und dann zu merken, okay, meine Skepsis, die ich hatte, die ist vielleicht gar nicht so tragfähig, gar nicht so berechtigt. Aber es wäre fatal, wenn jemand in seinem skeptischen Zustand einfach hängen bleibt und nicht zum Glauben kommt, weil es bedeuten würde, dass er vielleicht sich viel Gedanken gemacht hat über Gott, aber nie in die herrliche Gegenwart Gottes eingehen wird, sondern in Ewigkeit verloren geht. Das ist also die zweite Gruppe, die Skeptiker. Und dann sehen wir noch eine dritte Gruppe in Vers 44 und ich nenne sie die Ablehnenden. Da heißt es in Vers 44 am Anfang, einige aber von ihnen wollten ihn greifen. Hier haben wir es mit Menschen zu tun, die nicht mal mehr am Suchen sind, nicht mal mehr am ehrlichen Fragen sind, sondern die klar entschieden sind, dass sie Jesus absolut nicht wollen und nicht brauchen. Ja, sie gehen an dieser Stelle sogar so weit, dass er ihnen nicht mal nur egal ist, sondern dass sie handgreiflich werden und dass sie ihn beseitigen wollen. Und das war nichts Neues. Ja, im Johannesevangelium haben wir das immer wieder schon gehabt. In Johannes 5, Vers 18 hieß es schon, dass die Juden Jesus töten wollten. In Johannes 7, Vers 1, am Anfang des Laubhüttenfestes, hieß es, dass sie ihn töten wollten. In Johannes 7, Vers 30 hieß es, dass sie ihn ergreifen wollten. Und jetzt hier in Vers 44 wieder, dass sie ihn ergreifen wollten. Also Jesus war ständig in Gefahr und stand ständig unter Morddrohungen. Und wir können uns fragen, warum bleibt er denn eigentlich so ruhig? Die Antwort ist ganz einfach. Weil er zu jeder Zeit alles im Griff hatte und keiner eigenmächtig ihm was tun konnte. Ja, hier in Vers 44 strahlt die absolute Souveränität Jesu durch, wenn es hier ganz nüchtern heißt, einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Das ist fast genau die gleiche Formulierung wie in Johannes 7, Vers 30 schon, wobei da ist noch dieser Nachsatz, niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Ich finde es immer wieder faszinierend, in so kleinen Aussagen in der Bibel zwischendrin zu sehen und zu lesen, dass nicht die Menschen die Pläne machen, sondern dass Gott die Pläne macht. Er entscheidet, Punkt. Ja, das ist seine Souveränität. Und trotzdem wetterten Menschen gegen Jesus. Damals wie heute ist es beachtlich zu sehen, welcher Hass in Menschen aufsteigt, wenn sie mit Jesus konfrontiert werden. Eigentlich könnte man ja meinen, so ganz nüchtern betrachtet, die könnten ja einfach sagen, ach komm, lass die doch einfach, die Spinner mit ihrem Jesus, lass sie doch machen und gut ist. Aber stattdessen herrscht weltweit eine immense Christenverfolgung und stattdessen rutscht auch die Toleranzgrenze gegenüber uns Christen, auch in unserem Land, immer weiter runter. Und wenn das geschieht, dann sollten wir uns nicht wundern, weil Jesus selbst das bereits seinen Jüngern angekündigt hat und gesagt hat an ganz vielen Stellen. Eine ist Johannes 15, Vers 18, wo er sagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Dieser Gegenwind, der kommen wird, in welcher Form auch immer, der zeugt aber zugleich davon, dass es keine tote Botschaft ist. Diese aktive Ablehnung, die zeigt, dass diese Botschaft irgendwie Auswirkungen hat und dass sie einen enormen Unterschied macht, weil gegen etwas Totes, Wirkungsloses, brauchst du eigentlich nicht kämpfen. Und dieser Aktivismus, den wir hier bei dieser dritten Gruppe der Ablehnenden sehen, der ist natürlich eine gesteigerte Form schon von einer tiefer liegenden Wurzel. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir hier nicht ganz so viele Menschen kennen, die aktiv gegen Jesus und seine Nachfolger kämpfen und vielleicht sogar handgreiflich werden. Aber wir kennen wahrscheinlich viele, die Jesus bewusst ablehnen. Die das genauso sagen würden, ich will ihn nicht und ich brauche ihn auch nicht. Und natürlich stellt sich, nachdem wir diese drei Typen uns jetzt ein bisschen angeschaut haben, stellt sich die Frage, ja, diese drei Typen, der Glaubende, der Skeptiker und der Ablehnende, stellt sich die Frage, wo ordnest du dich ein? Wie positionierst du dich gegenüber Jesus? Wenn du noch nicht glaubst und skeptisch bist, dann will ich dir Mut machen. Brich deine Suche nicht vorschnell ab, sondern lies die Bibel und geh dem auf den Grund dieser ganzen Sache mit Jesus, was da wirklich dran ist. Wenn du es hörst und du bist einer von den Ablehnenden, und du sagst, meine Position steht eigentlich fest, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, dann will ich dir Mut machen, deine Positionierung nochmal zu überdenken und vielleicht auch mal zu fragen, warum lehne ich Jesus denn eigentlich so konsequent ab? Warum gebe ich dem Ganzen denn gar keine Chance? Die Gründe können ja verschieden sein, aber ich glaube, manchmal ist es hilfreich, sich die Gründe mal vor Augen zu führen, um zu sehen, sind sie wirklich stichhaltig, sind sie wirklich tragfähig. Also wo auch immer du dich einordnest in einer dieser drei Kategorien, feststeht, du musst dich irgendwo einordnen. Ja, du musst dich zu Jesus positionieren, sowohl zu Jesus als Person und noch viel mehr zu dem, was Jesus getan hat, zu seinem Tod am Kreuz und zu seiner Auferstehung. All das verlangt eine Antwort, verlangt eine Reaktion von uns. Und keine Antwort, keine Positionierung für Jesus ist zugleich eine Positionierung gegen Jesus. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir uns zu Jesus positionieren, dass das nicht jedem Menschen in unserem Umfeld passen wird, sondern dass wir Gegenwind bekommen werden. Und da führt uns unser dritter Punkt auch hin. Und der dritte Punkt heißt, Jesus bewirkt Loyalitätskonflikte. Ich weiß, das ist ein schwieriges Wort, aber ich hoffe, wir kriegen gleich klarer, was damit gemeint ist. Und es geht um Vers 45 bis Kapitel 8, Vers 1. In Vers 45 tritt jetzt eine weitere Gruppe wieder auf die Bildfläche hier, die schon in Vers 32, Johannes 7, Vers 32, losgeschickt wurde. Da hieß es, Johannes 7, Vers 32, die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn, über Jesus murmeln. Und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, dass sie ihn griffen. Also wem Jesus ja am allermeisten zuwider war, war die damalige geistliche Elite, die damalige Führerschaft von Pharisäern und hohen Priestern, weil die lehnten Jesus ebenfalls konsequent ab. Und zugleich hatten sie Angst, dass Jesus ihnen ihre Schäfchen abzieht. Also mussten sie Jesus schleunigst aus dem Weg räumen, dafür sorgen, dass hier nicht noch mehr Unruhe entsteht. Und was machen sie? Sie schicken Diener los und sagen, ergreift den, beseitigt den. Das ist der Auftrag, haut aber nicht so richtig hin. Und in Vers 45 und 46 lesen wir warum. Da heißt es, es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Die Diener kommen mit leeren Händen zurück und das war alles andere als easy für sie an dieser Stelle hier. Weil schließlich waren ihre Auftraggeber ihre Vorgesetzten. Das waren ihre Chefs und zudem noch die geistlichen Führer des Volkes. Und da war eigentlich klar, da diskutierte man normalerweise nicht, sondern da spurte man einfach. Aber was bewegte diese Diener zu solcher Kühnheit und solcher Entschlossenheit an dieser Stelle? Das ist ganz einfach. Sie waren überwältigt und tief angerührt von den Worten Jesu. Ja, seine Worte waren unvergleichlich, so wie sie das hier sagen. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und gerade die Diener waren ja die, die ganz viel von ihren geistlichen Führern an Lehre mitbekommen haben, ganz viel gehört haben. Aber das war alles nicht zu vergleichen mit den lebendigen Worten, die von Jesus kamen. Und so bewahrheitete sich buchstäblich, was Jesus in Johannes 6, Vers 63 gesagt hatte. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und so waren sie tief angesprochen von den Worten Jesu und es führte dazu, dass sie die Worte ihrer geistlichen Führer einfach nicht mehr ausführen konnten. Und gerade dadurch, dass sie sich zu Jesus positionierten, waren sie inmitten eines unbequemen Loyalitätskonfliktes. Einerseits Jesus, auf der anderen Seite ihre Vorgesetzten. Und das war mit Sicherheit alles andere als eine leichte und bequeme Situation. Und erst recht, als sie sich dann diese Standpauke anhören mussten, in Vers 47 bis 49, wo es dann heißt, da antworteten ihnen die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Man muss sich das vorstellen wie ein knallharter Anschiss vom Chef an dieser Stelle, ja, wo du so klein rausgehst mit Hut. Das war die Situation. Harte Worte, die sie da vor den Latz geknallt kriegen, so in folgendem Sinne. Habt ihr euch etwa auch von diesem Spinner verführen lassen? Ja, so wie ganz viele hier im Volk? Und was maßt ihr euch eigentlich an, dass ihr denkt, ihr könntet die Situation und diesen Typen besser beurteilen als wir, die Cheftheologen, schlechthin? Ihr seid nur der niedere Pöbel, so übersetzt Schlachter 2000 das sogar an dieser Stelle, ja, der Pöbel. Ihr kennt das Gesetz nicht und ihr habt ja keine Ahnung bis hin zu, ihr seid verflucht. Und dahinter steckt der Gedanke, ihr seid von Gott selbst verurteilt. Also heftige Dinge, die ihnen da an den Kopf geworfen wurden und diese Diener brauchten ein dickes Fell und brauchten starke geistliche Überzeugung, um da stehen zu bleiben in dieser Situation. Und sowohl für sie als auch für viele andere Juden der damaligen Zeit war die Hinwendung zu Jesus ein Loyalitätskonflikt gegenüber den eigenen geistlichen Führern. Es war ein Loyalitätskonflikt mit dem geistlichen TÜV der damaligen Zeit. So hat Frank Angerer das in seiner Predigt diese Elite, geistliche Elitetruppe beschrieben, der geistliche TÜV. Ja, und wer will schon gerne Probleme haben mit dem TÜV? Ja, da wissen wir alle, das kostet Geld und kostet Nerven, das ist nicht schön. Aber es gab damals Leute, die gesagt haben, im Zweifelsfall zählt für uns Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So sehen wir also einen Loyalitätskonflikt, aber wir sehen noch einen zweiten in diesem Text, und zwar neben dem der Diener. Und dieser zweite Loyalitätskonflikt, der ist bei einem Mann aus den eigenen Reihen von diesen Obersten und Pharisäern, von diesem geistlichen TÜV. Und dieser Mann ist Nikodemus. In Vers 48 haben die Pharisäer wie so eine Art Gütesiegel der Wahrheit eigentlich eine rhetorische Frage gestellt. Wenn sie sagen, hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Und für sie war eigentlich, ja klar, also wenn keiner von denen glaubt, dann können wir das Ganze gleich begraben. Und für sie war eigentlich auch klar, nee, da hat keiner geglaubt, ja, also ihr findet keinen. Und dann, wie aus dem Nichts, meldet sich Nikodemus. und stiehlt ihnen im Prinzip das ganze Argument. Er meldet sich in Vers 50. Nikodemus, der uns aus Johannes 3 bekannt ist und diese bekannte Unterhaltung mit Jesus geführt hatte und damals bei Nacht zu Jesus kam. Und jetzt ist hier dieser Nikodemus und er bekennt Farbe und er tritt seinen Kollegen öffentlich entgegen. Nikodemus war einer von ihnen, heißt es hier. Und in Johannes 3, Vers 2 heißt es, er ist ein Oberster der Juden gewesen. Und in Johannes 3, Vers 10 sagt Jesus sogar, er ist der Lehrer Israels. Das heißt, das war geistlich gesehen ein wirklich hohes Tier, dieser Nikodemus. Nun sagt er in Vers 51 zu seinen Leuten da, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Was Nikodemus damit ausdrücken will, ist, dass vor einer Verurteilung erstmal ein sauberer Prüfungsprozess stattfinden muss. Also bevor ein Mensch gerichtet wird, muss er erstmal mit dem Gesetz konfrontiert werden und es muss anhand des Gesetzes ihm seine Schuld nachgewiesen werden. Kennen wir bei uns auch heute, ja? Also in unserem Rechtssystem wollen wir das auch so, dass sauber da gearbeitet wird. Und so war es damals im Prinzip auch. Das Problem war, der geistliche TÜV konnte Jesus keine Sünde nachweisen. Und so waren sie eigentlich von ihrem Kollegen bloßgestellt hier. Aber stattdessen, dass sie Nikodemus beipflichten und Recht geben, versuchen sie ihn in Vers 52 einfach für dumm zu verkaufen mit den Worten, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aussteht, auch aufsteht. Das war im Prinzip eine Beschimpfung sehr wahrscheinlich, ja? Weil aus Galiläa kamen überwiegend einfachere Leute, aber nicht die großen Gelehrten von den Juden, nicht die großen Gelehrten ihrer Zeit. Die geistliche Elite, die war viel mehr in Judäa und vor allem in Jerusalem positioniert. Und so wollte man Nikodemus einfach als Dummkopf abtun, genauso wie sie Jesus als Spinner erklärt haben, der irgendwo aus Galiläa kommt. Und sie sagen, ach guck mal, wie unwissend du bist. Letztendlich wissen wir, sie waren unwissend. Ja? Sie wussten ja nicht mal, dass Jesus nicht mal aus Galiläa kam. Darüber hinaus gab es Propheten, die aus Galiläa kamen, also sie zeugen von großer Unwissenheit. Aber wie auch immer, für Nikodemus war dieser Schritt an die Öffentlichkeit hier mit Sicherheit alles andere als leicht. Schließlich hatte er sein ganzes Leben, und das müssen wir uns vor Augen führen, sein ganzes Leben damit verbracht, einer der Obersten der Juden zu werden, in diesen Rang hineinzukommen, und er genoss hohes Ansehen bei seinen Kollegen und beim ganzen Volk. Und so war es für ihn ebenfalls ein absoluter Loyalitätskonflikt. Entweder Jesus oder seine vertrauten Kollegen. Entweder Jesus oder seine eigene Anerkennung. Entweder Jesus oder ein bequemes Leben. Und ich denke, wir kennen, ähnlich wie diese Diener und auch wie Nikodemus, diese Loyalitätskonflikte von Jesus oder aus unserem eigenen Leben. Vielleicht Gehorsam gegenüber Jesus oder Loyalität gegenüber deinem Chef. Jesus oder die Arbeitskollegen. Jesus oder mein Freundeskreis. Loyalität Jesus gegenüber oder dem Staat in mancherlei Hinsicht. Jesus oder den Mannschaftskollegen vielleicht. Jesus oder meiner eigenen Familie. Jesus oder vielleicht sogar dem eigenen Ehepartner. Jesus oder dem Ansehen von Menschen. Jesus oder, setz ein, was auch immer. Jesus bewirkt Loyalitätskonflikte. Wir kommen in diese Konflikte hinein. Die Frage ist, wo bist du herausgefordert, in deinem Leben, in Loyalitätskonflikten? Und wem gilt deine letzte Loyalität? Wo bist du vielleicht nachlässig geworden, im klaren Bekenntnis zu Jesus sogar? Wo gilt es zu korrigieren? Wo gilt es aufzuräumen? Wo bist du nicht ungeteilt mit Jesus gewesen? Wir sehen in diesem Text, durch den ganzen Text hindurch, glaube ich, an Jesus scheiden sich die Geister. Unser erster Punkt, Jesus schenkt Leben, er gibt jedem, der an ihn glaubt, seinen Geist und ertränkt die dürstende Seele. Ein zweites, Jesus erfordert Positionierung. Die Frage hier war, glaubst du an ihn oder lehnst du ihn ab? Du musst Position beziehen gegenüber Jesus. Und das dritte, Jesus bewirkt Loyalitätskonflikte. Und die Frage war hier, wem gilt deine ungeteilte Loyalität, wenn es darauf ankommt? Am Ende von diesem Text, in Vers 53 und in Kapitel 8, Vers 1, heißt es, und jeder ging in sein Haus. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Also alle gingen in ihre Häuser zurück, aber Jesus ging zum Ölberg, von wo aus er einige Zeit später dann nach Hause zum Vater in den Himmel gefahren ist und von wo er wiederkommen wird, wohin er wiederkommen wird, um die Seinen zu sich nach Hause zu holen. Das ist unsere Perspektive. Aber über die Menschen heißt es hier, dass sie wieder nach Hause gingen. Die Menschen, die gerade konfrontiert waren mit Jesus. Und da heißt es, jeder ging in sein Haus zurück. Fast so, als wäre nichts gewesen. Fast so, als wäre nichts passiert. Ja, das klingt im übertragenen Sinne fast so, wie jeder macht einfach so weiter, wie bisher. Gerade noch mit Jesus auseinandergesetzt und dann einfach wieder im alten Muster weitergedacht und wieder zurückgegangen. Und ich hoffe, dass keiner in diesem Sinne hier rausgeht, dass er sagt heute Morgen, ja gut, jetzt haben wir über Jesus gehört und ja, an Jesus scheiden sich die Geister und so, aber jetzt ab nach Hause und es läuft alles weiter wie bisher. Sondern ich weiß nicht, wo Gott dich vielleicht angesprochen hat heute Morgen. Es kann ganz unterschiedlich sein, aber jetzt gilt es, seinen Geist wirken zu lassen in deinem Leben. Und ich will dich einladen, Jesus mit nach Hause zu nehmen und nicht vor verschlossener Tür stehen zu lassen. Und ich will dich noch mehr einladen, Jesus zum Zuhause deiner Seele zu machen. Nimm seine Einladung, damit will ich schließen heute Morgen, aus Johannes 7, Vers 37 an, wenn er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wir nehmen uns einen Moment Zeit der Ruhe, der Stille, der Besinnung und wollen dann einige Lieder zusammen singen. Und ich lade euch ein, wenn ihr mögt, dann gerne dazu aufzustehen.